Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute einen Gast, also unser Schlag und Fertig, Jörg Schönenbohr. Ne, da ich, also ich denke, das passt ganz gut. Die Frage ist nur, wo deine Paisley-Krawatte ist.
Das stimmt.
Die hat er nämlich heute Morgen im Morgenmagazin angehabt. Und da dachte ich, vielleicht hast du dich auch ähnlich gekleidet, wenn du jetzt alle hier aufklärst, was gestern so passiert ist.
Ja, jetzt wollen wir mal runterkommen. Ich habe jetzt keine große Wahlanalyse vorbereitet.
Was?
Hast du das erwartet?
Ja, natürlich.
Aber ich habe mich gestern gefragt, als ich auch ARD geguckt habe, ist Jörg Schönborn, ob der alle 4 Jahre einfach nur einen Arbeitstag hat?
Ja, das glaube ich auch. Also ich sehe ihn immer
oder
nur dann.
Oder man sieht ihn sonst nicht.
Aber mit welch einer Souveränität, dass er dadurch die Wahlanalyse führt, muss ich sagen, das beruhigt mich auch auf der Couch.
Und wie digital die ARD mittlerweile ist. Ne? Das Touchpad wird da bedient, als wäre Deutschland im 21. Jahrhundert angekommen. Also man kann es kaum glauben.
Ich glaube, jetzt geht's richtig voran mit unserem Land. Jetzt geht's richtig voran. Mhm. Ab heute, wie die Bild jetzt getitelt hat. Der 1. März ist heute.
Oh Gott. Meine Güte, langsam wird es Zeit auszuwandern.
Ja, das geht ja schnell. Die Koffer sind schnell gepackt.
Na.
Wie hast du denn den Wahltag so verfolgt? Also warst du immer am Handy, am iPad oder so? Oder hast du dich doch irgendwie ins reine Energiestadion verschlagen lassen?
Bis 18 Uhr kann man ja nicht so viel verfolgen. Da passiert ja auch nichts viel, was Hochrechnungen oder so angeht. Also 18 Uhr wird es ja erst spannend. Also
ja, vielleicht wird da schon taktiert. Ich weiß ja nicht, also ich habe es auch gar nicht verfolgt, deswegen keine Ahnung.
Ja, aber du hast ja keine Zahlen. Also die einzige Zahl, die du da hast, ist Wahlbeteiligung, die ja sehr hoch war. Aber sonst wird es ja erst um 18 Uhr spannend. Da war ich natürlich zu Hause zur ersten Hochrechnung. Und
darf ich kurz fragen, was du vor dir auf dem Tisch hattest? Also was für ein Getränk oder so? Hast du dich?
Nee, Wasser einfach nur.
Einfach nur Wasser? Einfach
nur Wasser.
Okay. Ja, kann ja sein, dass da irgendwie ein Schnaps stand oder so.
Es war randvoll gefüllt mit den Tränen von Christian Lindner.
Meinst du, da waren viele oder es war absehbar für ihn? Es war okay.
Ja gut, die Politiker und Politikerinnen kriegen ja schon gegen 16, 17 Uhr zumindest die erste vorläufige Einschätzung, was so die Umfragen ergeben haben. Also ich glaube, er hatte Zeit, sich zu sammeln und darauf vorzubereiten, dass das nichts werden könnte. Aber ja, man kann es aber auch positiv sagen, weil wir können es ja ganz anders. Wir fangen nochmal an und sagen, Christian, ja, weißt du, so, zack. Ich finde toll, Christian Lindner hält sein Versprechen, keine Koalition mit den Grünen.
Ist richtig. Da kann niemand widersprechen.
Nee.
Es war schon gefühlt von ihm sehr viel Gejammer zwischen Ampel aus und jetzt der Wahl. Aber für andere geht das Gejammer ja jetzt erst los. BSW betreffend zum Beispiel.
Ja, das ist natürlich wirklich.
Nicht geschafft haben.
Das ist natürlich wirklich, also schon, ich will nicht sagen super lustig, aber ich persönlich finde es halt schon ein bisschen lustig.
Nicht super lustig, aber lustig.
Aber schon ein bisschen lustig. Also okay, auch super hart. Ne? Ich glaube, das amtliche vorläufige Endergebnis ist jetzt 4,97. Das sind umgerechnet 13.000 Stimmen, die da fehlen. Wenn das mal hochrechnet auf, was wert, knapp 60 Millionen Wahlberechtigte, da ist 13.000 ja.
Ein Klacks.
Nix.
Und, sogenannter Fliegenschiss, ne?
Ja, jetzt gehst du schon zur AfD. Und, ja gut, das ist natürlich eine empfindliche Niederlage für für Sarah Wagenknecht.
Ich glaube ja, im Gegensatz sind es dann 14.000 Stimmen, die dann reichen würden für Union und SPD eine Koalitionsbildung und eine regierende Koalitionsbildung. So, jetzt haben wir's.
Ja, also man muss wirklich sagen, auch Friedrich Merz ist da mit einem sehr blauen Auge davongekommen, weil mit dem BSW drin wäre als einzige Option ja nur eine Regierung aus SPD, Grüne und CDU möglich gewesen. Also ein Horrorszenario. Das klingt ja noch schlimmer als die Ampel, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube auch.
Also und so, also dass man sich überhaupt schon über die nächste GroKo freut, ist ja auch absurd. So weit ist es gekommen in diesem Land. Aber da ist man ja schon froh, dass das ausreichen wird. Und ich glaube auch, dass die SPD sich dieser Verantwortung stellt. Für Merz ist es natürlich auch bitter gelaufen. Dadurch, dass es mit den Grünen gar nicht rechnerisch geht, hat er jetzt auch nicht die Option, beide gegeneinander auszuspielen, sondern die SPD kann fordern, was sie will. Was soll Merz machen? Er hat ja kein Druckmittel, weil die Koalition mit der AfD hat er ja vehement ausgeschlossen. Also die SPD wird, ich sage, die wird den Finanzminister stellen, die wird inhaltlich
Olaf Scholz, Finanzminister?
Nee, Olaf Scholz, ich glaube, das. Ja, es sind mehrere Karrieren gestern Abend zu Ende gegangen, ne?
Ja.
Die von Olaf Scholz. Wo war die Aufholjagd?
Ja, aber ich glaube, da war schon ein bisschen mit zu rechnen, dass sich das wirklich so entwickelt, wie sich es entwickelt hat. Also, dass es sich gar nicht irgendwie positiv entwickelt.
Obwohl das Ergebnis ja, es hätte noch schlimmer kommen können, finde ich. Also dafür, dass sie in den Umfragen so bei 14 bis 16 waren, ist es ja immerhin das obere Ende der Umfragen geworden. Ja, aber
im Vergleich zur CDU oder zur Union muss man das ja schon sagen, die ja immer bei 30, 32 ja waren und jetzt bei 28. 5.
Wir springen hier aber durch die Themen. Warte,
ja, Entschuldigung.
Anderen
ja, ja. Entschuldigung.
Zick, 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 zick hin und her. Also fast schon wie Markus Söder verhältst du dich, so schnell änderst du die Richtung.
Pardon, ich werde mich zurückhalten.
Nee, also nur zu Olaf Scholz. Ich finde, erstens hat er es schon mit Fassung getragen. Also nach so einer doch deutlichen Niederlage.
Er konnte sich ja darauf einstellen.
Ja, aber ja. Ich sag einfach mal ja.
Ja.
Und was ich aber nur interessant finde, dass ich jetzt gelesen habe, dass er vorher wohl angekündigt hat, wenn er seinen Wahlkreis direkt gewinnt, dass er auf jeden Fall als Abgeordneter durchzieht. Und er hat ihn direkt gewonnen, knapp. Und ich kann mir das aber gar nicht vorstellen, dass Olaf Scholz dann jetzt so als einfacher Abgeordneter noch die nächsten 4 Jahre da im Bundestag rumsitzt. Das ist ja super bitter. Vor allem auch noch nicht mal als Oppositionsabgeordneter, sondern die SPD stimmt dann immer für Kanzler Merz ab und Olaf Scholz muss nur die Hand heben. Ja, bin auch dafür.
Und dann ist die Kamera auch auf ihn gerichtet, wenn die Hand hochgeht.
Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, oder? Wie traurig ist das denn?
Ja, ich würde es dann eher so sehen wie bei Christian Lindner, der dann sagt, okay, das war's jetzt mit Politik für mich. Also ich würde mich da jetzt, glaube ich, auch, wenn ich Kanzler war, nicht nochmal in den Bundestag setzen. Ja. Da hätte ich auch gar keinen Bock drauf.
Vor allem das Gute ist, er hat das zwar versprochen, aber wenn er das Versprechen jetzt bricht, ist es ja das letzte Versprechen. Das ja, war's ja dann, ne?
Interessiert ja dann auch keiner mehr.
Nee, und ich glaube, wahrscheinlich würden es die Leute vor Ort sogar verstehen. Also das ist auch wirklich absurd, oder? Man setzt sich doch da nicht, du warst Bundeskanzler und jetzt bist du da so ein Hinterbänkler.
Ein Lakai.
Der nur dafür da ist, um die Gesetze von Friedrich Merz umzusetzen. Wer stimmt mit ja? Ach, die SPD, die Koalitionspartner natürlich. Herr Scholz? Wie ja, ich stimme auch mit ja.
Ja, ja, so schnell wird man dann auch zum Hofnarren, ne?
Sehr gut, wow. Langsam kriege ich dich hier richtig zum Kabarettisten.
Ich lerne nur von den Besten hier.
Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Mal gucken, wie sich das entwickelt.
Ja.
Und ansonsten zur SPD, ja, was lässt sich da noch viel sagen? Ich persönlich habe mich gefreut. Herbert hatte ja letzte Woche das angeteasert, dass ich die eine Abgeordnete begleitet habe, die ich persönlich ja sehr sympathisch fand, Frau Moll.
Ich habe mir den Beitrag angeguckt und ich fand die auch sehr sympathisch.
Oder? Das ist doch einer aus dem Volk.
Ja, ich glaube, das ist eben auch der Unterschied zwischen Wahlkampf auf dem oder in kleineren Städten und auf dem Dorf im Vergleich zu den Großstädten hier. Also im Endeffekt kennst du eben die du direkt wählst, ja hier gar nicht in Köln. Außer du beschäftigst dich extrem mit, gehst vielleicht auch noch auf Veranstaltungen, aber wenn du nicht interessiert bist. Und auf dem Dorf, da kennt man eben die Leute. Und dann sagst du zumindest aus eigenem Wohlgefallen, ja, den finde ich gut oder den finde ich auch
schön. Oder du sagst, moin, ja, ich so bin es.
So ist es. Und dann macht das natürlich so gerade für die Erststimme alles ein bisschen einfacher, finde ich.
Ja. Und deswegen habe ich natürlich dieses Wahlergebnis auch ein bisschen verfolgt. Und sie hat deutlich verloren, das muss man sagen. 40-30, glaube ich, gegen die CDU-Kandidatin, die ich tatsächlich auch schon mal begleitet habe vor 3 Jahren im Bundestag mit Lutz van der Horst zusammen. Auch eine sehr nette junge Frau, Katharina dos Santos. Und mich freut es aber, dass es beide dann geschafft haben, weil Frau Moll ist gerade so über die NRW-Landesliste reingekommen. Also ich glaube, ein Platz noch hinter ihr hat es auch noch geschafft und dann war Schicht im Schacht. Also sie hat es gerade so geschafft.
Reingerutscht.
Ich bin es.
Die Lucky-Loser-Regelung beim Skispringen, bei der Vierschanzentournee.
So ungefähr.
Ja, alles klar. Dann haben wir auch den Sportbezug.
Und ansonsten haben es aber auch einige nicht geschafft, ihren Wahlkreis direkt zu gewinnen. Auch Herr Amthor hat verloren seinen Wahlkreis. Aber der tritt ja auch in Mecklenburg-Vorpommern. Da hat die AfD ja jeden Wahlkreis gewonnen, ne? Also die
in ganz Mecklenburg. Ja, gut, ja. Ich habe auch die Karte gesehen, generell die Deutschlandkarte mit den stärksten Parteien. Und da war es schon sehr zwiegespalten. Außer die Länder, die Bundesländer, die Städte, Bundesländer, die haben anders gewählt.
Die haben anders gewählt. Jetzt macht's aber pling. Pling, pling, pling. Aber ich wollte das einfach nochmal so sacken lassen. Ja. Die haben anders gewählt. Ja, allerdings. Also alles blau da drüben auch. Ich war ja im letzten Sommer in Ostdeutschland unterwegs zu den Landtagswahlen in Görlitz unter anderem, wo wir ein paar Tage waren und habe damals ja auch berichtet. Super nette Stadt, super nette Menschen. 46% haben da jetzt AfD gewählt.
Krass.
Und das ist wirklich interessant. Vor allem auch, das ist ja direkt an der polnischen Grenze. Also man kann da über die Brücke gehen und ist in Polen. Und dass das keine Verbundenheit untereinander auslöst im Wahlergebnis, sondern eher zu fremden Hass in der Zweitstimme führt, ist ja auf jeden Fall ein Faktum.
Glaubst du denn, wenn du jetzt so die Ergebnisse siehst, auch klar, was die AfD zugelegt hat jetzt die letzten 3,5, 4 Jahre, so ist das die letzte Chance jetzt von Union und SPD, was ja wahrscheinlich auch werden wird, die AfD klein zu halten? Also mit einer guten Regierung jetzt? Ich tue mir da immer noch auch schwer, sowas zu sagen, aber das ist ja in vielen Diskussionen so, das ist der letzte Schuss, den man hat.
Also ich bin da zwiegespalten. Ich glaube, einerseits ist da schon was dran. Die Leute wollen jetzt einfach mal wieder eine vernünftige Regierung im Sinne von, dass die nicht nur arbeitet, die Ampel hat ja auch gearbeitet. Es sind ja wirklich, gab es ja auch Analysen, viele Gesetze umgesetzt worden, so ist es nicht. Aber die Leute wollen auch hören, dass die Regierung arbeitet und nicht die ganze Zeit nur den ganzen Streitquatsch, der da durchgekommen ist. Also man will jetzt einfach mal eine geschlossene Regierung, die an einem Strang zieht, sag ich mal. Und da ist es halt wirklich glücklich, dass es nur eine Zweierregierung ist.
Ja.
Wobei ja mit der CSU es eigentlich immer eine versteckte Dreierregierung ist. Und wenn man sich das gestern angeguckt hat, kommen wir jetzt mal damit zur CDU, wie Markus Söder da fast schon feixend, fand ich, auf der Bühne neben Merz stand.
Ich habe gar nichts gesehen. Feixend?
Ja, also man muss halt klar sagen, ich glaube, ich habe jetzt nicht nochmal das endgültige Ergebnis geguckt, aber gestern in der Hochrechnung stand die CSU bei ca. 39% in Bayern. Während
ja, 40 haben sie nicht erreicht. Das habe ich heute Morgen gesehen. Ja.
Aber das ist ja trotzdem eklatant mehr, als Friedrich Merz in Restdeutschland geholt hat. Also
nichtsdestotrotz war auf Gesamtdeutschland betrachtet der Einfluss der CSU bei der letzten Wahl höher sogar.
Ja?
Ja. Ich glaube, mit 1 oder 1,5% waren dann bei der letzten Wahl noch mehr Einfluss durch die CSU. Ja, hättest du jetzt nicht gedacht, ne?
Ich bin überrascht. Auf einmal werde ich hier politisch korrigiert von der Seite. Das gefällt mir ja gar nicht.
Außer die Lügenpresse, ARD, Morgenmagazin hat gelogen, ne? Also, da habe ich mir ein paar Informationen gezogen heute Morgen. Ich dachte, ganz unwissend soll ich jetzt auch nicht hier antreten.
Okay, dann ist dem so. Nichtsdestotrotz wird das natürlich so das Einfluss stärken, dass er da zu dem Ergebnis viel beigetragen hat. Und das muss man ja auch mal sagen, es geht jetzt so ein bisschen unter, weil Merz die Wahl klar gewonnen hat. Aber das ist ja wirklich ein schlechtes Ergebnis. Das ist das zweitschlechteste Ergebnis der CDU-Geschichte. Also da kann ja eigentlich Armin Laschet dankbar sein. Also ich sag mal, hätte es das nicht gegeben vor 4 Jahren, dann würden die Leute jetzt sagen, also das ist ja eine Katastrophe. So deutlich unter die 30 zu rutschen, das ist 4 Prozentpunkte weniger als Merkels schlechtestes Ergebnis. Und bei Merkels schlechtestem Ergebnis haben die Leute schon gesagt. Genau.
Ja, das
Merkel muss weg. Ja. So ungefähr. Also das ist, Fritze Merz hat jetzt nicht unbedingt die Herzen der Menschen im Sturm erobert, sagen wir mal. Aber gut, manchmal reicht das ja auch. Vor allem, auch das habe ich aus der ARD mitgenommen. Schon interessant, seine persönlichen Zustimmungswerte waren jetzt ungefähr genauso schlecht, wie als Merkel das erste Mal gewählt wurde. Also die wollte auch keiner damals als Kandidatin wohl haben in Deutschland. Mhm. Und sind ja dann doch 16 Jahre geworden. Also wer weiß, vielleicht überrascht er uns ja noch alle, der Friedrich.
Ja, Angela Merkel war ein bisschen jünger beim ersten Amtsantritt, oder?
Das stimmt, aber Friedrich Merz, wer dreimal wiederkommen kann, um CDU-Chef zu werden, der
Totgesagte, ne?
Der lässt sich von nichts abhalten.
Ja. Also es ist auf jeden Fall spannend, auch was jetzt passieren wird. Ich glaube trotzdem, dass es von der Regierungsbildung her relativ klar ist. Aber ich finde, wirklich spannend werden dann die nächsten drei Jahre, bis es dann wirklich wieder, hoffentlich dann in 3,5 Jahren erst wieder mit Wahlkampf weitergeht. Ja, ja. Wer weiß, es geht ja manchmal schneller, als man denkt. Und da muss man sich mit der ganzen Scheiße wieder beschäftigen. Ich war froh, als ich meinen Brief eingeworfen habe. Dann dachte ich, so, alles klar, das war's jetzt für mich. Ich hab auch gar kein Interesse mehr gehabt, mich zu informieren oder sonst was. Ich habe meine Meinung abgegeben und den Rest, den können die machen, die da oben.
Vielen Dank für die Analyse, Herr Hector.
Das ist so meine kurzgefasste Analyse. Ja, es war irgendwie mühselig. Es ist ja auch gut, dass du viel darüber diskutierst, auch in deinen Freundeskreisen, egal wo du dich bewegst, dass einen Austausch gibt. Das finde ich gut erstmal. Nur ich fand auch, wenn du eine gewisse Meinung hattest in diesem Wahlkampf, dann musstest du dich so sehr dafür rechtfertigen, egal in welche Richtung das geht. Und das fand ich in den letzten Wahlen, die ich mitgemacht habe, wo ich auch klar auch diskutiert habe, aber dass man sich so krass rechtfertigen musste für gewisse Sachen, das war mir neu.
Ja, ich finde das ja grundsätzlich erstmal gut, dass mal wieder diskutiert wird. Es darf natürlich nicht in so eine Verurteilungsrechtfertigung abdrücken,
ja, genau.
Finde ich. Da sollten wir aufpassen. Gleichzeitig muss man doch auch mal sagen, die Demokratie lebt. Also 82% Wahlbeteiligung ist ja top.
Deswegen, ich hatte auch das Gefühl, dass gerade diese Wahl schon eine extreme Aufmerksamkeit erzeugt. Und das sowohl im Privaten, aber auch eben in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, jetzt mit dem Misstrauenvotum und dem Ampelaus war das ja auch vorprogrammiert, dass so eine extreme Aufmerksamkeit entsteht. Und deswegen ist es auch gut, dass darüber diskutiert wird. Aber nicht, wie du schon eben gesagt hast. Und das hast du eigentlich recht treffend formuliert. Danke dafür.
Sehr gerne.
Zurück ins Funkhaus.
Ja, der Überraschungssieger ist ja wohl die Linkspartei, ne? Ich habe es dir doch prophezeit. Aber 8,4% ist ja wirklich, oder noch mehr, ich weiß es gar nicht genau.
Ich weiß gar nicht, ob 8,4 oder 8,9 oder so.
Auf jeden Fall über 8 deutlich.
Also über 8. Jetzt, ja,
über 8%.
Ich habe das heute auch gesehen, dass das wieder sehr schön grafisch dargestellt wurde. Gerade es wurde unterschieden bei der ARD unter 25-Jährige und 60-Jährige und älter. Das mittlere Alter wurde mal rausgenommen. Und da hast du wirklich eine krasse Anzahl von AfD und linke Wählern dann bei den unter 25-Jährigen. Wo ich mich gefragt habe, ist es dann im Endeffekt so, dass vielleicht wirklich da auf Social Media für die Partei dann eine gute Arbeit geleistet wurde und man so die Jungen vor allem fängt oder die Stimmen der Jungen fängt?
Ja, die Linkspartei hat es als erste Partei nach der AfD geschafft, auf Social Media so erfolgreich zu sein. Das ist ja wirklich beeindruckend. Und ich fand, sie hatten auch eine super clevere Arbeitsteilung, dass eben Heidi Reichenegg für die jungen Leute da waren und Jan van Aken quasi der ältere, seriöse Mann denen gegeben hat, der auch, ne, fürs Bürgertum die sonst die Angst haben, eine junge, tätowierte Frau, das hat in unserer Politik nichts zu suchen. Ne? Da kam er ja schon seriös gegen rüber. Ne? Der gut, dann mit seinem Tax the Rich T-Shirt, das wurde der seriöse Eindruck dann vielleicht wieder zerstört. Aber also die haben das super clever aufgeteilt.
Vor allem, wenn du nichts zu verlieren hast. Ich habe eben hier gesagt, ich war letztes Jahr, im Sommer war ich ja in Berlin eine längere Zeit und dann bin ich auch am Büro von den Linken vorbeigegangen, dann dachte ich, boah, die sind ja eh tot, ne? Weil es standen die Wahlen im Osten bevor, wo sich die BSW eigentlich gut positioniert hatte und dann auch im Endeffekt gute Wahlergebnisse abgeliefert haben. Da dachte ich, also das war's jetzt mit den Linken, ne? Die sind weg. So, und da war nämlich ein Endspurt da. Die haben es hinbekommen. Weil das Krasse ist, um das nochmal, um den Bogen zu spannen, weil alle, die über 60 gewählt haben, das sind, also da war der Balken der CDU oder der Union ganz lang. Ja. Das sind dann die Alteingesessenen. So haben wir es schon immer gemacht und so machen wir es auch wieder. Ja,
beziehungsweise die haben letztes Mal Olaf Scholz zum Wahlsieg verholfen, denen damals Laschet zu wankelmütig war.
Ja.
Die sind jetzt alle zurückgegangen.
Ja, und das ist ja einfach krass zu sehen. Und ich glaube, dass dieser Social-Media-Effekt, und vielleicht haben das jetzt auch mal alle gemerkt, dass das schon viel ausmachen kann.
Am besten finde ich aber wirklich das Wahlergebnis für Berlin. Das finde ich super lustig. Wo die Linkspartei stärkste Kraft geworden ist. Und ich finde ja immer absurd die Aufregung.
Das sieht dann auch auf der grafischen Karte, also der farbigen Karte, dann auch wie so eine Enklave aus.
Ja. Ulf Poschardt, der Herausgeber der Welt, oder war Chefredakteur, ist er jetzt Herausgeber, ich weiß es nicht, sich über Berlin wunderbar aufgeregt hat. Ich finde ja immer diese Aufregung lustiger als das Ergebnis selber. Man muss aber dazu sagen, also der Zweitstimmenanteil ist jetzt Linke, das ist jetzt noch nicht das Endergebnis gewesen, sondern eine Hochrechnung, aber da war es irgendwie 20% bei Linke, CDU 17, Grüne 15, SPD 14, AfD 17. Und sein Kommentar, sehr ausgewogen und abgewägt, war: deutsche Hauptstadt komplett und vollständig lost. Steuerfinanzierte, transferempfangende, ererbte Faulenzer und ein paar Vernünftige, die den Laden am Laufen halten. Deutschlands Zukunft ist wie Berlin.
Aber es war doch sehr ausgeglichen. Dann ist Berlin ist ausgeglichen, oder was?
Also ich finde, man merkt diesem Tweet doch ein bisschen Wehmut und Ärger über das Ausscheiden der FDP an, der irgendwo seinen Lauf lassen muss.
Ja gut, es gibt natürlich auch die Leute, die jetzt nicht so zufrieden sind mit dieser Wahl. Und das muss ja auch irgendwo mal ein bisschen kanalisiert werden.
Ja, aber vielleicht sollte sich Ulf Poschardt auch einfach mal die Preise für WG-Zimmer angucken. Nicht nur in Berlin, sondern im ganzen Land. Und dann mal überlegen, warum die einzige Partei, die, man kann ja über den Mietendeckel sagen, was man will. Ich bin da auch skeptisch, ob der wirklich was bringen würde. Aber es war die einzige Partei, die irgendwas zu den Mieten mal gesagt hat. Dass sich dann da junge Leute von angesprochen fühlen, finde ich jetzt nicht so verwunderlich.
Klingt logisch.
Aber das ist nur meine bescheidene Analyse. Den Rest soll Jörg Schönborn nochmal mit Zahlen unterfüttern. Und eine Zahl habe ich dann noch, bevor ich es vergesse. Die fand ich wirklich super interessant. Die auch, finde ich, Deutschland wieder so ein bisschen auf den Punkt bringt. Bin mal gespannt, was du dazu sagst. Also, er hatte eine Umfrage. Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Lage Deutschlands? Gut und schlecht. Und da haben
drei. Nur das, also es gab nur gut und schlecht.
Ja. 83% schlecht. Und dann darunter, wie beurteilen Sie Ihre eigene wirtschaftliche Lage? 83% gut.
Das ist mysteriös, dass es zweimal 83% sind.
Kann auch sein, das dass es 83 und 82 war, aber es war auf jeden Fall beides über 80.
Dann kann es ja eigentlich gar nicht so schlecht sein.
Ja, und da finde ich, sieht man wieder, das sagen ja auch renommierte Ökonomen, Wirtschaft ist zu einem großen Teil auch Psychologie. Und natürlich, wenn das ganze Land jeden Tag liest in den Zeitungen und von vielen Politikern hört, also von der Opposition sowieso, aber auch von der Ampel selber, die haben ja auch nicht gesagt, Leute, es wird schon, sondern die haben auch die ganze Zeit, scheiße. Also man muss auch ein bisschen dran glauben.
Ja, aber es gibt eben auch, ja.
Also sagen auch welche, wohl, habe ich heute Morgen irgendwo gelesen, sogar in der CDU, die glauben, allein dadurch, dass Merz jetzt Kanzler wird, dass sich sofort einfach dadurch psychologisch was direkt verändert.
Der packt die Wirtschaft an.
Genau.
So. Das reicht dann schon, ja. Ja, das reicht ja auch manchmal. Es ist ja immer so in der Politik.
Ist doch wie im Fußball, da kannst du ja jetzt irgendeinen Vergleich herziehen, oder nicht?
Ja klar, spielt sich alles zwischen den Ohren ab. Kriege ich auch mal nochmal ein Katsching für so ein. Das ist gut. Ja, aber es ist ja wirklich so, dass vor allem, wenn du dich ja auch nicht so sehr dafür interessierst und du hörst nur oder du gehst nur an die leichten Informationen ran, die du leicht empfangen kannst, dann ist doch ganz klar, dass du sagst, ja, wir stehen wirtschaftlich scheiße da. Aber wenn du dann wirklich auch mal mit Leuten redest, die in Unternehmen sind, die früher, glaube ich, deutlich stärker waren in der Industrie auch, das jetzt zum Beispiel im Saarland auch eine Stahlindustrie ist, die da einfach auch teilweise, ich glaube zumindest, jetzt ganz gefährliches Halbwissen, aber im Vergleich zu so chinesischem Stahl, der deutlich billiger produziert wird, ja, dass du da auch irgendwo auf dem Markt hinterherrennst. Und die Leute, die da tätig sind, die machen sich natürlich auch vor so einer Wahl extreme Gedanken und haben dann aber, ich glaube auch, weil sie einfach da drin sind und sich informieren, eine ganz andere Ansicht von dieser deutschen Wirtschaft.
Nein, dass es die deutsche Wirtschaft ein Problem hat, steht ja außer Frage. Also das ist ja, ja klar. Die Frage ist ja, wie groß ist das Problem wirklich und wie groß ist der Anteil Psychologie, der noch oben drauf kommt.
Genau. Und wenn dann Leute aus dieser Branche zum Beispiel oder aus anderen, gibt es wahrscheinlich ein paar andere, die bei denen es nicht ganz so gut läuft. Das ist ja auch einfach Fakt, dass die anders dazu stehen und wirklich sagen, also es geht schlecht, weil vielleicht habe ich bald auch gar keinen Arbeitsplatz mehr. Dass das anderes ist als einer, der angestellt ist, gut angestellt ist oder Geld mehr oder weniger sicher hat und sagt, ja, mir geht's ja eigentlich gut, aber eigentlich uns Deutschen geht's insgesamt nicht so gut. Ja. Das ist sehr einfach gesagt, glaube ich.
Aber ich fand trotzdem über 80% schon eine interessante Zahl.
Ja, ja, scheint es noch gut zu gehen. Mal gucken, ob das so bleibt bei denen da oben, die jetzt da kommen. Bei denen da oben, die jetzt kommen.
Wen wünschst du dir denn als Minister? Das ganze Tableau liegt offen, ne?
Ich wünsche mir gar keinen. Also ich kann. Aber es gibt eben so ein paar, die brauche ich jetzt auch nicht nochmal. Muss ich ehrlich gestehen. Wenn ich dann, also ich finde immer so einen Jens Spahn, den kannte keiner, bis er Gesundheitsminister wurde. Und dann in einer Phase, die natürlich jetzt nicht einfach war, der da immer jetzt die letzten Jahre da stand und eine Politik gegen die Politik gemacht hat, die am Regieren ist und jetzt dann wieder da steht und dann denkst du, ja, dann hol bitte jemand anderes, denke ich mir.
Weil er hat gute Chancen, glaube ich.
Ja, das kann ja sein, aber so persönlich, also ich kann jetzt nicht sagen, wen ich will, aber so jemanden brauche ich jetzt nicht nochmal. So. Aber das ist eine persönliche Meinung.
Ja, gut, ein ganz anderes Beispiel. Kommen wir zu Julia Klöckner.
Oh.
Ist ja das gleiche Thema, ne?
Ja.
Die Leute, das hat Robin Alexander bei uns auch so schön zusammengefasst, die Leute sagen immer bei Merz, der hat keine Regierungserfahrung. Und dann sagst du, ja, aber Jens Spahn und Julia Klöckner werden wieder Minister, die haben ja Regierungserfahrung. Da sagen die Leute auch, dann lieber doch ohne Regierungserfahrung.
Ja, das Ding ist eben, bei mir ist dann ja eher so eine persönliche Meinung, wie tritt jemand auf und wie verhält er sich? So, bei Jens Spahn sage ich noch nicht mehr, auch wenn der Scheiße gebaut hat in seiner Regierungszeit, also in der Ministerzeit. Ja, aber die Zeit dazwischen, die fand ich viel schlimmer. Da hat er sich bei mir so unsympathisch gemacht. Deswegen brauche ich den nicht nochmal.
Ja. Also Spahns Problem könnte tatsächlich, jetzt können wir nochmal in die Tiefen der Politik, in die Analysen, sein, seine Herkunft. Ja.
Seine Herkunft?
Ja, das Münsterland. Das nämlich genau oder ziemlich nah an den Wahlkreisen, nicht nur von Friedrich Merz, sondern auch von Carsten Linnemann, dem Generalsekretär, liegt. Sprich, du hättest, wenn alle drei Minister werden, beziehungsweise Merz ja Kanzler, und dann noch zwei aus dem gleichen Wahlkreis, Politik ist ja auch immer Proportionskampf. Mhm. Dass sich dann die anderen Landesverbände beschweren, ja, jetzt können ja nicht drei aus dem Wahlkreis da oder aus der Ecke nehmen.
Im Fußball gibt es doch immer so Sprüche, das ist der gute Jahrgang, der goldene Jahrgang und das ist die goldene Ecke, sage ich dir. Die goldene Ecke der Union.
Und da sind wir mal gespannt, ob das beide wirklich schaffen. Weil dann gibt es ja auch noch die CSU.
Die wollen auch ein bisschen was abhaben. Die wollen auch
hoffentlich nicht nochmal das Verkehrsministerium.
Dafür werden sie sich doch stark machen.
Nee, Söder hat das doch auch sogar im Interview mit mir schon ausgeschlossen.
Okay.
Dass,
aber gesagt
die CDU ist ihnen das nicht mehr zutraut.
Das Gesagte ist nicht das Getane.
Ja. Ja, so kann man Markus Söder sehr gut analysieren, das stimmt.
Und dann noch so. Und der Wind wechselt. Ja, es wird spannend bleiben. Jetzt erstmal.
Aber auch bis auf SPD-Seite. Dann. Ich meine, wen haben die Sozen denn noch? Scholz ist jetzt dann in
Rente. Die Sozen?
Die Sozen, sagt man doch so. Die Genossen.
Echt? Ja, die Genossen, das habe ich. Aber die Sozen?
Die Sozen.
Okay. Finde ich cool.
Ja, wen haben die Sozen denn noch?
Wen haben die Sozen?
Sozusagen niemanden. Weil, okay, Pistorius könnte man sich vorstellen, der bleibt einfach Verteidigungsminister. Ist ja eh beliebt. Die CDU hat den ja als einzigen mit immer gelobt sogar. Also könnte
der wird dabei bleiben.
So. Ja, wird das Tableau aber auch schon dünne, ne?
Ja, ist nicht so, dass der Kollege Merz dann auch noch das ein oder andere Ministerium auch einstampfen will?
Ja, aber da ging es weniger um Ministerien als um diese Beauftragten, Regierungsbeauftragten und so.
Okay.
Also ich glaube, die Ministerien werden schon so bleiben. Ich glaube, er will sogar eher ein Digitalministerium noch dazu,
ja,
dazu machen. Das ist mir fast schon zu fortschrittlich.
Dann lieber wieder rückständig bleiben.
Ja.
Top.
Aber der geschätzte Kölner Kollege Karl Lauterbach, Satire-Kollege. nee, aber ich glaube, auch der hat sogar Chancen, Gesundheitsminister zu bleiben, weil das ist ja auch ein Posten, den eigentlich niemand haben will, weil Gesundheit betrifft viele, kann es eigentlich nur verlieren. Und er hat es ja okay gemacht, sogar in der Meinung der Bevölkerung.
Und ich finde eben.
Und ich glaube so nicht, dass Spahn das nochmal machen will.
Ja, gut, es ist eben bis dahin, fand ich, bis zur Corona-Krise, also zumindest in meinem Leben, könnte ich dir nicht sagen, wer Gesundheitsminister jemals war. Und das Ganze hat eben Stellenwert natürlich gewonnen in der Corona-Zeit. Und da hat sich eben Kollege Lauterbach auch dann da reingesetzt.
Der übrigens seinen Wahlkreis in Köln auch direkt gewonnen hat wieder. Ja. Ich glaube, zum 6. Mal in Folge. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Glückwunsch, ja.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Okay.
Nämlich, mich freut das ja immer, dass wenigstens ein paar Satire-Kollegen im Bundestag bleiben, ne? Weil jetzt habe ich schon die ganze FDP verloren. Ne? Also was habe ich denn da noch? So, da bin ich ja froh, dass Lauterbach im Bundestag bleibt, dass Amthor im Bundestag bleibt, ist über die Liste abgesichert zum Glück. So, das sind ja schon mal das zwei schon wichtige Parameter für mich. Ne?
Das ist richtig, ja. Zweimal Haken gemacht, ne? Zu Hause am Whiteboard.
Muss mal gucken, ob Anton Hofreiter es geschafft hat. So, dann habe ich den Cast ja fast schon komplett durch die Partei. Ja,
also wieder 4 Jahre Ruhe, ne?
Ja.
Erstmal Ruhe. So wählt die Heute-Show. Einfach nur nach dem Cast.
Ja, ich wähle nur danach, wer mit mir spricht und wer nicht.
Ja, ist es denn so, dass du hast ja gesagt, im Vorgespräch, dass du im Stadion warst, nicht in Berlin.
Ja, weil die CDU... Wir haben ja schon mehrfach über das Presseverständnis der CDU gesprochen unter Friedrich Merz. Und sie hat uns am Wahlabend nicht reingelassen. Schon wieder aus Kapazitätsgründen. Ja, klar. Und lustigerweise gab es ja gestern Abend dann eine Meldung, die sehr dazu passt. Denn Extra 3, das Satire-Magazin der ARD, wurde akkreditiert. Und nachdem sie da offensichtlich unliebsame Äußerungen gemacht haben, rausgeschmissen von der Security.
Welche Äußerungen denn? Ist das bekannt?
Ja, der hat irgendwie der hatte wohl ein Buch dabei, Maxi Schaffroth, mit Regieren für Anfänger, Tipps von Markus Söder. Und der hat das so als Söder und Merz auf die Bühne gekommen, den so zugehalten und zugerufen. Und das war schon Störung genug, dass die CDU sie sofort rausgeschmissen hat. Ja, ich denke, Leute, das ist doch peinlich.
Ja, weil da weißt du ganz genau, wie das jetzt in Zukunft ablaufen wird bei der CDU. Aber bleibt bitte dran, vielleicht habt ihr irgendwann nochmal eine Veranstaltung mit Friedrich Merz, der ja auch rein dürft. Das wäre ja auch mal schön.
Also, ja, wenn ich mich unter falschem Namen.
Aber ich sag, das ist dann so eine innere Ablehnung euch gegenüber.
Ja, also langsam halte ich es für keinen Zufall mehr, sagen wir mal so.
Nein, das ist kein Zufall. Also, da. Spreche aus Erfahrung.
Aus welcher?
Es gibt einfach, ja, also ich war ja der Presse jetzt auch nicht so zugewandt in gewissen Interviews oder in gewissen Situationen. Und da hat sich dann auch nichts mehr geändert bei mir. Deswegen, ich kann den Friedrich schon verstehen.
Ja, aber versteh mich nicht falsch. Ich finde es auch völlig okay, dass er nicht mit mir spricht. Das ist legitim.
Naja.
Aber ich finde... Uns auszuschließen, finde ich, ist was anderes.
Ja, durchaus, das verstehe ich, die Ansicht.
Weil ich sage, das macht halt eine andere Partei auch noch, dass wir nicht rein dürfen. Dreimal darfst du raten, welche das ist.
Die FDP.
Nee, das ist ein Unterschied. Die dürfen nicht mehr in den Bundestag rein.
Ach so. Das ist
eine kleine andere Sache.
Ja, also... Und also was heißt CDU, muss man ja auch sagen, das sind ja nur Veranstaltungen, an denen Friedrich Merz teilnimmt, oder? Oder habt ihr kompletten Ausschluss jetzt das letzte Jahr gehabt?
Ja gut, aber ich meine, er ist der Parteichef, das betrifft ja dann viele Veranstaltungen.
Ja, das steht außer Frage. Also,
dass wir zum CDU-Parteitag zum Beispiel nicht rein dürfen, Finde ich schon hart.
Wie ist es denn da mit anderweitigen Journalisten vom ZDF? Die werden ganz natürlich normal akkreditiert.
Immer alle rein. Bei uns ist immer, leider sind alle Plätze schon voll.
Dann können die anderen noch mal Plätze abgeben.
Und wir sogar bei der einen Wahlkampfveranstaltung, wo sie auch gesagt haben, es wäre schon voll, das war so eine Arena in Schleswig-Holstein, ich glaube in Kiel. Und da habe ich mal geguckt, da konnte man sogar als Zuschauer noch normal Tickets sich holen. Also, da werde ich schon schutzig.
Also, da waren sie nicht ausgelastet.
Und auf jeden Fall 2 Tage vorher noch nicht. Als sie uns aber schon geschrieben haben, dass sie voll sind.
Okay. Ja, das ist aber kein Zufall. Ja.
Nee, glaube ich auch nicht. Also mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht kriegen wir irgendwann doch eine Gesprächsebene hin. Also Friedrich, ich bin immer da, habe immer ein offenes Ohr, ein offenes Mikrofon, ne? Wenn du Lust hast. Ich kann sofort kommen. Mach alles möglich.
Für dieses eine Interview. Da würde ich zu Fuß nach Berlin laufen. Okay. Ja. Halten wir das fest. Aber dann hattest du ja einen entspannten Wahlsonntag.
Ja, es geht so. Ich war Samstag auf einer Karnevalsveranstaltung.
Ja, okay.
Und dementsprechend war ich Sonntag in ähnlich guter Verfassung wie die FDP jetzt, in keiner guten. Und hatte aber leider mir auch ein Ticket fürs Stadion geholt, was ich dann am Sonntag ein bisschen bereut habe.
Wirklich? Also so frische Luft tut ja auch manchmal ganz gut.
Ja, es war auch schönes Wetter, klar. Und dann bin ich erstmal auch mit FC-Schal ins Wahllokal, weil ich das dann einfach direkt davor erledigt hat. Da waren sehr viele in Fanutensilien.
Ich glaube, den Plan hatten einige.
Und das ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn man dann wählen geht. Und es war ja bei dieser Wahl wirklich, ich glaube, es ging ja fast jedem so, hast echt so gedacht, boah, wen soll ich echt wählen? Und dann guckst du wenigstens auf dich, siehst so. Dann guckst du wenigstens auf dich, siehst den Schal, denkst, ach, das geht auch immer noch schlimmer. Und so war es ja dann auch. Ich meine, 90. Ausgleich hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht an dem Sonntag.
Nee, glaube ich keiner.
Und ich weiß nicht, ich habe es nur von der gegenüberliegenden Seite gesehen. Das war ja ein Handelfmeter der
Kuriosen.
Der sah auf jeden Fall sehr berechtigt aus von weit weg. Ich weiß nicht, hast du es dir nochmal angesehen oder du warst ein bisschen näher dran, ja?
Ich war näher dran und es wurde schon direkt gesagt, Elfmeter, das gibt Elfmeter. Von jemandem, der neben mir stand. Und ich glaube, alle haben noch gehofft, dass er zurückgenommen wird, weil vorher ein vermeintliches Foul war, das nicht gepfiffen wurde. Aber wenn du dann das Ganze in der Wiederholung dir mal angucken wirst, gleich, ich kann dir das gleich mal zeigen, dann triffst dein Gesicht wahrscheinlich auch auf Unverständnis. Weil das war ein sogenannter Blackout.
Ja.
Es ist nicht zu erklären. In keinem Frame dieses Bildes ist es zu erklären.
Weil die Hand so weit oben ist, dass man sich denkt, warum.
Komm, ich zeig's dir.
Ja, okay.
Komm, ich zeig's dir. So, also ich reich dir jetzt das Handy. Du lässt einfach ein bisschen laufen.
Ja, ich muss erst mal gucken, wo ist der Ball jetzt gerade?
Ich glaube, da kommt jetzt die neue Szene.
Ah, okay. Ah ja, okay. So, das war der Lattentreffer, glaube ich, noch. Da war es ja schon knapp, ja. So, bis jetzt, ich mach mal Stopp, bis jetzt ist eigentlich alles okay. Es ist Ordnung,
ist noch da im Strafraum. Ist das vermeintliche Foul passiert?
Ich habe noch keins gesehen. Ja, also es werden auf jeden Fall die Hände gehoben.
Ja.
Also was ist das denn? Also das gibt's ja gar nicht. Das sieht man ja schon in der ersten Szene. Ich spule noch mal ein bisschen zurück.
Ich stehe ja da ganz gut. Auf den 16er habe ich ja einen sehr guten Blick. Oder haben wir einen sehr guten Blick, die da sitzen. Wo du denkst vielleicht noch, der wurde ja geschubst.
Genau.
Da stand jemand im Kreuz drin.
Ja, denkt man jetzt noch aus der Perspektive. Ich bin gespannt. Der zeigt ja auch direkt auf den Punkt. Auf jeden Fall.
War sich sehr sicher.
Ja.
Der hatte auch eine gute Position, muss man sagen.
Das macht ja gar keinen Sinn.
Ich glaube, das ist nicht zu erklären.
Das ist ja eine Torwartbewegung, also, um den Ball zu fangen.
Zumindest wegzufausten, ja.
Ja, wenn er mit der anderen Hand noch hingeht, dann wäre es klassisch fangen. Also so wie er.
Ja.
Hä? Und da ist ja auch niemand, er springt ja in den anderen rein.
Ja.
Aus der anderen Perspektive ist ja noch absurder.
Ja, es ist aus verschiedenen Situationen schwer zu erklären.
Den Rest, den Elfmeter, habe ich selber sehr gut verfolgen können. Muss ich mir jetzt nicht nochmal angucken.
Also es gibt, glaube ich, so Situationen im Leben, im Sport, die kannst du nicht erklären im Nachhinein. Und das war so eine.
Hattest du auch mal so ein Blackout? Kannst du dich an irgendwas erinnern?
Ja,
mir außer, also ich meine jetzt nicht die Interviewsituation.
da war immer schon die Sicherung durchgebrannt. Aber ansonsten, ja klar, habe ich auch Fehler gemacht, die zu Gegentoren geführt haben. Aber die kannst du dann nicht erklären. Auch wenn du, ich habe mal bei Union Berlin einen Rückpass gespielt, wo der Stürmer dann dazwischen lief.
Auch bitter, ja.
Und im ersten Kontakt eingenetzt hat. Und das war ein Spiel, das geht sicher 0-0 aus, aber so haben wir es 1-0 verloren. Und da, ich konnte es nicht erklären. Also ich habe den vielleicht gesehen so ein bisschen, aber ich habe den Ball trotzdem gespielt. Nur dich, also Fehlpass oder so, ja, ich weiß nicht, inwiefern man das vergleichen kann. Also so eine Aktion hatte ich jetzt nie, glaube ich. Ich hatte mal eine Situation, da haben wir gegen Bielefeld zu Hause gespielt, da hatte ich eine Kopfverletzung relativ früh im Spiel. Da wurde ich genäht schnell in der Kabine und dann bin ich so nach fast 10 Minuten, die wir in Unterzahl gespielt haben, bin ich wieder rausgekommen und bin auf dem Platz nochmal. Und da sind Sachen passiert, die konnte ich dann auch nicht erklären. Also ich war koordinativ so schlecht, ich konnte Bälle nicht einschätzen. Ich bin einfach ins Aus gedribbelt, wo ich im Nachhinein gedacht habe, also warum habe ich mir das angetan? Also da ging auch gar nichts. Aber das hatte eben auch eine Verletzung zufolge. Und da konnte ich auch Sachen nicht erklären.
Da ist man ja heute schon ein bisschen weiter, dass man gerade bei Kopfverletzungen ja schon sehr genau drauf schaut inzwischen, ne?
Ja, aber ich habe mich in dem Moment, also dann auch auf der Liege, habe ich mich klar gefühlt. Ich konnte reden, ich konnte wirklich mich austauschen, ganz normal, habe alles wahrgenommen. Nur als es dann schneller wurde und die Koordination noch mehr Einfluss hatte, hat die dann aber im gleichen Moment auch mehr ausgesetzt bei mir. Und deswegen, daraus habe ich auf jeden Fall gelernt. Und das würde ich auch in Zukunft immer sagen, so Kopfverletzungen einfach raus direkt. Egal wie vehement das war oder nicht, aber das konnte ich dann im Ende, also auf dem Platz konnte ich nicht mehr erklären.
Das Gute ist, beim FC fällt so ein ins Ausdribbeln ja erstmal nicht negativ auf.
Also natürlich gab es dann gerade von dieser Szene, als ich ins Ausgedribbelt bin, da habe ich nicht gedribbelt, da habe ich aber das überspielen wollen und weitermachen wollen, gibt so ein kleines Gift, das hat irgendeiner aus der Mannschaft gemacht. Da muss ich sehr, sehr lachen, als er so einen Tag später kam, weil er so unkoordinativ aussah. Ja, das war es dann aber auch.
Wie ist das in der Mannschaft dann? Wird man, also jetzt nach so einer Szene auch wie gestern da, wird das eher mit Schweigen behandelt in der Kabine oder Kopf hoch oder?
Also ich
Wut.
Es kommt immer drauf an, auch wer es war, ne? Und zum Zeitpunkt jetzt, ich glaube, gestern hat da keiner Witze drüber gemacht. Ist natürlich auch eine angespannte Situation. Das Aufstiegsrennen ist knapp und also heute denke ich schon, dass da ein bisschen gescherzt
wurde
drüber.
Es gibt ja auch ein gutes GIF ab auf jeden Fall.
Definitiv. Aber von der angesprochenen Situation damals bei Union. Da war es eben so, dass wir in der Halbzeit saßen wir und in der ersten Halbzeit hat Marvin Schwäbe, der bei uns im Tor stand, auch so eine Situation gehabt, dass er einen Abstoß zu mir spielen wollte, aber ein Unionsspieler aus dem Aus kam, also aus dem Tor aus, und der hat ihm den Ball in die Füße gespielt. Es ist aber nichts draus passiert. Und dann saß ich in der Halbzeit und habe gesagt, du weißt schon, dass wir die roten Trikots an, oder ich weiß gar nicht mehr, was für Trikots wir anhaben, aber du weißt schon, dass wir wir haben schwarz gespielt. Du weißt schon, dass wir in schwarz spielen. Rot, das ist Union. Und dann habe ich dann eine Viertelstunde vor Schluss so einen Ball gespielt und da habe ich natürlich volle Breitseite zurückbekommen, ne? Das ging dann relativ schnell und auch relativ schnell nach dem Spiel war die Ebene so, dass ich, ja, daraus gelernt habe. Aber ich denke schon, dass da der ein oder andere Spruch noch kommen wird. Von mir wäre der gekommen.
Ja.
Sicher.
Schmied happens, kann ich euch als Wortspiel schon mal anbieten. an die Mannschaft. Denke ich euch.
Eine Sache, die muss ich wirklich sagen, die hatte ich letzte Woche schon auf dem Zettel, fand ich aber nicht erwähnenswert. Das wäre so mein, hättest du mich gefragt, jetzt sag bitte, jetzt ein Thema, sag das noch und dann hören wir auf. Dann hätte ich das gesagt, aber so weit sind wir gar nicht gekommen. Und so habe ich eine Szene gesehen. Im US-Sport ist es ja so, und gerade auch im Basketball, dass wenn du an der Highschool oder im College abgeliefert hast als Sportler und dann auch weiterziehst, dass die oftmals dein Shirt an die Decke hängen. Also ein Shirt-Retirement. Und genau sowas war, ich weiß gar nicht, die Schule und auch nicht den Spieler, ich weiß nicht, ich habe das nur gesehen, wird natürlich dann immer groß aufgezogen, Spotlight auf den Spieler, Spotlight auf das Trikot und es war eben zusammengerollt und es war bis zu diesem Moment, ja, das Trikot darf niemand mehr nehmen und hier. Und dann wird das aufgemacht, der zieht dran und dann kommt das Trikot so von oben runter. Einfach verkehrt rum. Also alle gucken dahin und das Trikot kam einfach verkehrt rum runter. Und alle stehen eben da, oh nee. Und da war nämlich nur die Überschrift so, oh, da ist jetzt aber einer gefeuert, ne? So, fand ich schon lustig, deswegen habe ich mir das auch aufgeschrieben. Jetzt, ich glaube, 2 Tage, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, wollte ich die Liste löschen, die ich dann mache ich immer weg und neue Themen. Sehe ich, die Schule hat was Cleveres gemacht, hat jetzt ein Spezialtrikot rausgebracht. Und zwar das Trikot, aber den Aufdruck verkehrt rum. Und das konntest du eben erwerben. Also haben sie aus der Scheißsituation eigentlich noch das Beste draus gemacht, muss ich sagen. Da muss ich sehr, sehr schmunzeln.
Also noch Marketing in der Niederlage. Also wie wenn Christian Lindner jetzt Bier mit 4,2% rausbringen würde.
Genau.
Oder Sarah Wagenknecht.
Ja.
Oder wie viel hat die FDP eigentlich geholt? Ich habe es gar nicht mehr verfolgt.
Ich glaube so 4,3.
4,3, ja. So ein Leichtbier für den Frühlingsanfang.
Ja, es gibt ja auch in Belgien so welche, die Fruchtbiere, vielleicht so ein Fruchtbier. So ein
Lindnerbräu.
Grün-rotes, so ein grün-rotes. Ja, doch, das könnte ich mir vorstellen. Das wollte ich nochmal loswerden, dann kann ich das wirklich endgültig von meiner Liste löschen. Und liebe Grüße an Timo Horn, der jetzt nochmal im Bundesligator steht. Das freut mich, dass der wieder spielen darf.
Bei Bochum, ne?
Ja.
Wie ist das ausgegangen, das Spiel?
1-1 haben sie jetzt gespielt. Ja. Also die Spiele, die er gespielt hat, Dortmund zu Hause 2-0 gewonnen und in Wolfsburg 1-1. Kann man machen.
Weiter so.
Bleib dran. Junge, bleib dran.
Bleib dran, das können wir wahrscheinlich nicht dem Express-Redakteur empfehlen, denn der hat...
Und auch einigen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Och, obwohl der ist schön, das ist süß. Aber für alle, die uns außerhalb von Köln holen, auch nicht verständlich, aber egal. Was heißt Selfie-Stick ob Kölsch? Mit Bilderstöckchen. Ja, den kann man machen, aber nicht verständlich im Rest der Republik.
Das ist, müsst ihr euch ja googeln. So, dann gehen wir nächste Woche ein bisschen weg von der Politik.
Naja, gut, vielleicht sind nächste Woche schon Neuwahlen. Wer weiß, ne, was passiert, wer weiß. Warten wir mal ab.
Die werden noch angezweifelt, die Wahlen, sag ich dir. Bis dahin, schöne Woche.
Tschüss.
Schlag und Fertig ist eine Produktion von Flutlichtfilm in Zusammenarbeit mit Knacker Einfach. Neue Episoden gibt es immer mittwochs, überall dort, wo es Podcasts gibt.